Dein Wort bewegt des Herzens Grund. Dein Wort macht Leib und Seel gesund. Liebe Gemeinde, Jesus spricht mit seinen Jüngern oft darüber, dass ein Leben in der Nachfolge sie in Widerspruch bringen kann zu den Maßstäben dieser Welt und dass sie diesen Widerspruch auch schmerzlich zu spüren bekommen. Bereits die frühen Christen erleben Bedrückung durch eine ihnen feindlich gegenübergesinnte Umwelt. Und sie stehen daher in der Gefahr, in ihrer Treue zu Jesus und in der Konsequenz ihrer Nachfolge nachzulassen. An derart bedrängte Christen richtet sich der Hebräerbrief. Er zeigt den Gläubigen, dass auch die Vorbilder des Glaubens im Alten Testament nicht einfach in ihrem Vertrauen auf Gott von Sieg zu Sieg geeilt wären, sondern sie hatten Spott, Gefangenschaft, Folter, Vertreibung und existenzielle Not zu erdulden. Der Hebräerbrief ermutigt die Gläubigen, ihren Blick fest auf Jesus zu richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er zeigt ihnen, wie einzigartig Gott sich in Jesus offenbart, und er fordert sie auf, Gott aus Dankbarkeit so zu dienen, wie es ihm gefällt. Was aber heißt es konkret? Wie sieht ein Gott wohlgefälliges Leben aus? Und dazu gibt der Hebräerbrief in Kapitel 13 einige Anweisungen, die wir nun hören wollen. Wir stehen auf und hören aus Hebräer 13 die Verse 1 bis 6. Der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext umfasst eigentlich die Verse 1 bis 3, aber das Ganze ist ein Sinnzusammenhang, weshalb ich auch die Verse 4 bis 6 hinzunehme. Die Bruderliebe soll bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem irdischen Leib. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett bleibe unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So dürfen wir zuversichtlich sagen: Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir antun? Lieber Vater, und nun danken wir dir für dieses Wort und bitten dich, dass du es in unser Leben hinein umsetzt. Amen. Liebe Gemeinde, die Bibel enthält mehrere solcher Listen mit Anweisungen zum Leben, zum Beispiel die 10 Gebote. Diese Listen sind aber nicht gemeint als To-Do-Liste, die wir abarbeiten können, um uns den Himmel zu verdienen oder ein frommes Selbstwertgefühl aufzubauen. Wir leben ganz von der Gnade Gottes. Die Listen wollen uns aber vor Augen malen, wie Gott sich gelingendes Leben vorstellt, zum Besten für uns Menschen. Diese Liste aus dem Hebräerbrief wirkt nun auf den ersten Blick etwas willkürlich zusammengestellt. Bei näherer Betrachtung behandelt sie aber 4 grundlegende Beziehungen, die für unsere Lebensgestaltung von entscheidender Bedeutung sind. Erstens die Beziehung zum Nächsten. Zweitens die Beziehung in der Ehe. Drittens die Beziehung zum Besitz. Und viertens die Beziehung zu Gott. Das erste, die Beziehung zum Nächsten. Die ersten 3 Verse des Textes beschreiben verschiedene Aspekte menschlichen Miteinanders. Es beginnt mit der Aufforderung, die Bruderliebe soll bleiben. Im griechischen Text steht hier das Wort Philadelphia. Es setzt sich zusammen aus Philia, was Freundschaft oder Liebe bedeutet, und dem Wort für Bruder oder Schwester, also Geschwisterliebe. Geschwisterliebe gehörte in der Antike zu den großen Werten. Der Gemeinde war sie aber von Jesus noch in besonderer Weise aufgetragen. In seiner Abschiedsrede an seine Jünger macht Jesus die Liebe, die über Familiengrenzen hinweg auch die Glaubensgeschwister umfasst, zum Erkennungszeichen der Gemeinde. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Solch selbstlose Hingabe an und für die Geschwister ist aber offenbar gefährdet, sonst bedürfte es nicht der Aufforderung, dass sie bleiben soll. Auch wir Christen neigen dazu, im Zweifel eigene Interessen über die der anderen zu stellen und auf Kosten anderer durchzusetzen. Oder wir gewöhnen uns an das Miteinander und sehen es nicht mehr als besondere Gabe und Aufgabe an. Oder wir zanken und gehen einander auf die Nerven. Und auch der Druck, wie er auf der Gemeinde des Hebräerbriefes lastet, kann dazu führen, dass man den Blick nicht mehr frei hat für die Nöte des anderen. Das Miteinander will geübt und gepflegt sein, damit Geschwisterliebe bleiben und wachsen kann. Es folgt die Aufforderung, vergesst die Gastfreundschaft nicht. Das griechische Wort für Gastfreundschaft heißt wörtlich Fremdenliebe, Philoxenia. Auch sie war in der Antike und besonders im orientalischen Kulturkreis ein hohes Gut. Und auch sie bekommt in der neutestamentlichen Gemeinde einen besonderen Rang. Paulus mahnt die Gemeinde in Rom sogar wörtlich, der Fremdenliebe nachzujagen. Seit wir im Jahr 2015 in Deutschland in kurzer Zeit mehr als 1 Million Flüchtlinge aufgenommen haben, tun wir uns manchmal schwer, die Mahnung zu Gastfreundschaft und Zuwendung gegenüber Fremden zu hören. Nun wäre es auch sicher falsch, diesen Vers zur Grundlage einer christlichen Flüchtlingspolitik zu machen. Und unsere Fremdenliebe kann auch ganz sicher nicht die Probleme des Mittleren Ostens und Afrikas lösen. Dazu bedarf es größerer internationaler Anstrengungen. Aber der Vers verweist auf ein biblisches Grundprinzip. Die Begründung der Fremdenliebe reicht im Alten Testament zurück auf die Pilgerschaft Abrahams und die Fremdlingschaft des Volkes Israel in Ägypten. Daher heißt es in 5. Mose 10, Vers 17, der Herr, euer Gott, liebt die Fremden und auch ihr sollt die Fremden lieben, denn ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Fremdsein ist für uns als Christen in dieser Welt ein wesentlicher Ausdruck unseres Glaubens. Psalm 119 betet, ich bin nur Gast auf Erden. Jesus hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und über seine Jünger sagt er, dass sie in der Welt, aber nicht von der Welt sind. Wenige Verse nach unserem Predigttext heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Als Christen sind wir unterwegs zu unserer himmlischen Heimat und dürfen dabei anderen Gastfreundschaft gewähren. Wer selbst einmal als Fremder eingeladen oder besucht wurde, der weiß um den Wert der Fremdenliebe. Dabei gab es in der frühen Christenheit durchaus Regeln, den Missbrauch der Gastfreundschaft zu verhindern. Denn nicht jeder Fremde ist ein Engel. Aber Gott segnet unsere Gastfreundschaft. Und der dritte Punkt zur Beziehung zum Nächsten lautet: Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem irdischen Leib. Ein Leben in der Nachfolge Jesu kann Leid und Verfolgung bedeuten. Wir neigen dazu, dies zu verdrängen. Wir vergessen, dass auch in Deutschland das Dritte Reich erst 75 Jahre zurückliegt und die DDR erst 30 Jahre. Beides Regime, in denen auch Christen um ihres Glaubens willen benachteiligt, gefangen und gefoltert wurden oder gar starben. Weltweit geschieht dies derzeit in unvorstellbarem Ausmaß. Christen sind heutzutage die am meisten verfolgte Gruppe der Welt. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Und in seinem Gleichnis vom Weltgericht in Matthäus 25 sagt er: Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Darin gründet die Aufforderung zum Gedenken an die Gefangenen und Misshandelten. Gedenken ist dabei aber mehr als Theorie. Es kann je nach unseren Möglichkeiten neben der Erinnerung, Gebet, Engagement in den Medien, auf politischer Ebene, in Menschenrechtsorganisationen, durch Spenden, praktische Unterstützung oder persönlichen Kontakt bedeuten. Je mehr wir selbst Leid und Not gesehen oder erfahren haben und uns der eigenen leiblichen Zerbrechlichkeit bewusst sind, desto eher können wir die Not anderer nachvollziehen und durch Mittragen erleichtern. Und das endet nicht an Glaubensgrenzen. Die zweite Beziehungsebene, die der Hebräerbrief betrachtet, ist die Beziehung in der Ebene. Von den Anweisungen für das allgemeine Miteinander wendet der Brief sich nun der innigsten Verbindung zu, die zwei Menschen miteinander eingehen können: die Ehe. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett bleibe unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Die Bibel bezeugt Sexualität als wunderbare Gabe Gottes und weist ihr zugleich ihren festen Platz zu. Im biblischen Gesamtzeugnis ist dies die Ehe als die auf Lebenszeit angelegte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Die Bibel wusste um andere Formen des Miteinanders. Sexualität wurde im Umfeld Israels auf jede erdenkliche Weise gelebt. In Tempelkulten, verschieden oder gleichgeschlechtlichen Beziehungen unterschiedlicher Verbindlichkeit, in Prostitution, Polygamie, Pädophilie und so weiter. All dies wurde auch rational begründet. Für die Philosophen des Hedonismus lag zum Beispiel die Vollendung des Daseins in der vollkommenen Erfüllung der Lust. In vielen Tempelriten war Sexualität Teil der religiösen Ekstase. Für römische Soldaten waren es daher dagegen eher praktische Erwägungen, die einer Ehe mit Frauen des jeweiligen Einsatzlandes einen niedrigeren Rechtsstatus gaben als einer normalen Ebene. Ehe. An logischen Begründungen mangelte es jeweils nicht. Inmitten dieses Umfeldes aber konnte und kann die Gemeinde Jesu nicht an den Worten Jesu vorbei. In der Diskussion mit den Schriftgelehrten über die Frage der Scheidung sagt Jesus mit Rückgriff auf den Schöpfungsbericht: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie von Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Also sind sie nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sexualität ist in der Bibel kein Zweck an sich, sondern immer nur Mittel zum Zweck. Sie dient dazu, die auf Dauer und Einmaligkeit ausgerichtete Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau zu festigen. Darin werden zwei Menschen, die zugleich auf Gegensätzlichkeit und auf Ergänzung angelegt sind, zu einer neuen Einheit. In dieser Einheit ist neues Leben nicht immer gegeben, aber prinzipiell möglich und geschützt. So entspricht die Ehe der seelischen und körperlichen Befindlichkeit und Verfasstheit des Menschen, die in der Schöpfung angelegt ist. Dass dieser Idealfall im Alltag nicht immer gelingt, weiß Jesus wohl. Das zeigt sein Gespräch mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen oder der Frau, die im Ehebruch ertappt worden ist. Aber Jesus kam nicht, um das Ideal aufzugeben, sondern um die gefallene Schöpfung zu erlösen. Dass die Ehe von allen in Ehren gehalten werden soll, meint allerdings mehr als nur die Unverbrüchlichkeit der Ehe. Das Wort für in Ehren halten steht auch für wertvoll, kostbar, zum Beispiel für einen Edelstein. In der Bibel wird die Ehe wiederholt als Bild gebraucht für die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Das Alte Testament zeigt Gottes Werben um sein Volk und sein Leiden an sein Volk, an seinem Volk am Beispiel der Beziehung zwischen Mann und Frau. Paulus sieht in der gegenseitigen Unterordnung und Hingabe in der Ehe ein Abbild der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Es geht also um mehr als um einen Schutzzaun um die Ehe, obgleich dieser nötig ist, damit sie nicht leichtfertig oder böswillig beschädigt wird. Es geht darum, wie wir die Ehe betrachten und gestalten. Wird darin etwas deutlich von der Liebe Gottes zu uns? Was lernen unsere Kinder? Was sehen andere Menschen über Miteinander, Einssein, gegenseitige Achtung, Streit und Versöhnung, Konfliktlösung und Entscheidungsfindung, wenn sie unsere Ehe sehen? Leben wir ein wachsendes Miteinander in der Liebe oder bloße, schalgewordene Gewohnheit? Der dritte Beziehungsbereich, den der Hebräerbrief anspricht, ist die Beziehung zum Besitz. Nach der Geschwisterliebe Philadelphia und der Fremdenliebe Philoxenia spricht der Brief nun von der Philargyria. Meist wird dieses Wort übersetzt mit Geldgier oder Habsucht. Und das macht es uns leicht, uns nicht angesprochen zu fühlen. Wir sind ja nicht gierig oder süchtig, nicht wahr? Wörtlich meint Philargyria aber einfach Liebe zum Geld. Und damit rückt uns diese Ermahnung schon ein bisschen näher. Welcher Schüler oder Student freut sich nicht über einen Geldschein von der Oma? Welcher Erwerbstätige nicht über eine Gehaltserhöhung? Nun, diese Freude will Gott uns sicher nicht nehmen. Auch hat er nichts dagegen, wenn wir klug wirtschaften und Gewinne erzielen. Die Bibel stellt uns vielmehr die Frage nach dem Lebenswandel, nach der Ausrichtung. Lasse ich mich vom Besitz bestimmen? Oder bestimme ich darüber in Verantwortung vor Gott? Auch Besitz ist kein Zweck an sich, sondern immer nur Mittel zum Zweck. Wo wir dies verkehren, läuft es verkehrt. Wir lassen uns korrumpieren, neigen im Zweifel zur Halbwahrheit oder Unaufrichtigkeit zu unserem eigenen materiellen Vorteil. Wir maximieren unseren Gewinn, indem wir andere ungerecht behandeln oder die Schöpfung nicht verwalten, sondern ausbeuten. Was derzeit die großen Zusammenhänge der Weltwirtschaft bestimmt, das fängt bei jedem von uns im Kleinen an. Gesundes Wachstum hat Grenzen. Nur Tumoren wachsen unbegrenzt immer weiter. Das Gegenmittel des Hebräerbriefes ist einfach und schwierig zugleich. Es lautet: Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Und dies führt uns zum letzten und entscheidenden Punkt, nämlich zur Beziehung zu Gott. Der Rahmen, in dem wir das Gehörte überhaupt leben können, ist die großartige Zusage Gottes: Ich will dich nicht aufgeben und niemals verlassen. Im griechischen Text steht hier für nicht und niemals jeweils eine verstärkte Verneinung, ein gewiss nicht. Und beide Satzhälften sind zudem durch eine weitere verstärkte Verneinung miteinander verbunden. So wird deutlich: Der Gott der Bibel ist der Gott der unverbrüchlichen Treue. Und wie er sich Mose offenbart als der Ich Bin, der unwandelbar mitgeht, so zeigt er sich in Jesus, dessen Name bedeutet Gott rettet. Und er trägt den Zusatz Immanuel, Gott mit uns. Der Hebräerbrief nennt Jesus den Abglanz der Herrlichkeit Gottes, das Abbild seines Wesens und den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und er sagt: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. In Jesus Christus ist der ewige Gott bei uns. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, heißt nichts anderes als: Begnügt euch mit Gott und seiner Gegenwart. Er hat sie zugesagt und er ist treu und er will uns mit Gutem füllen. Darum wollen wir in der Ausrichtung auf Jesus nach seinem Willen fragen, ihm vertrauen und ihm gemäß leben. Dies gilt für die Beziehung zum Nächsten in Geschwisterliebe, Fremdenliebe und Fürsorge. Es gilt für die Gestaltung der Ehe nach Gottes Vorgaben. Und es gilt für einen heilsamen Umgang mit unserem Besitz. Wir sind umgeben und getragen von der Fülle und der Treue Gottes. Darum dürfen wir selbst in schwierigen Zeiten zuversichtlich sagen: Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir antun? Amen.